Das Thema lautet Hauptsache Jesus. Hauptsache Jesus, und dahingehend lese ich zunächst einmal aus dem Hebräerbrief nur einen Vers, und zwar aus Kapitel 8, den ersten Vers. Hebräer Kapitel 8, Vers 1. Die Hauptsache aber bei dem, was wir sagen, ist, wir haben einen solchen hohen Priester, der sich gesetzt hat zur Rechten des Thrones der Majestät im Himmel. Wenn ich uns nun die Frage stellen würde, ja, was ist denn die Hauptsache in Ihrem Leben? Dann würde der eine vielleicht ganz spontan antworten, na ja, die Hauptsache ist, der Gottesdienst heute dauert nicht wieder so lange, ne? Eine andere würde vielleicht sagen, na ja, Hauptsache, der heutige Gottesdienst ist klimaschonend, nachhaltig und nach den neuesten ökologischen Standards produziert. Naja, nachhaltig, das wünsche ich mir auch. Ja, und die fromme Version wäre schließlich, naja, die Hauptsache in meinem Leben ist natürlich der Herr Jesus und dass Gott verherrlicht wird. Aber da stellen wir uns die Frage, ja, stimmen hier Wunsch und Wirklichkeit auch tatsächlich überein? Und spiegelt mein enthusiastisches Lippenbekenntnis mein praktisches Leben auch wirklich wider? Ja, ist es oftmals nicht so, dass die Hauptsache ist, dass es uns gut geht? Dass wir ein langes, gesundes und glückliches Leben führen dürfen? Ja, und wer will das nicht? Hier steht auch jemand, ne? Dem es gerne gut geht, der gerne gesund ist. Also nicht gesund ist, aber gesund ist, ja? Der gerne glücklich ist, der gerne, ja sogar sehr gerne, keine Kopfschmerzen und keinen Tinnitus hat. Und der auch gerne, ja sogar sehr gerne entrückt würde, statt einem schmerz- und leidgeplagten Sterbeprozess durchlaufen zu müssen. Aber der Schreiber des Hebräerbriefes und im Übrigen nicht nur der, ja, er macht uns auf eine andere Hauptsache aufmerksam. So zum Beispiel auf die, dass wir eine Möglichkeit geschenkt bekommen haben, uns dem heiligen, gerechten und allmächtigen Gott nahen zu dürfen. Dass wir einen Mittler geschenkt bekommen haben, der sich für uns beim himmlischen Vater verwendet und uns mit dem gerechten und heiligen Schöpfergott versöhnt hat. Ja, dass wir jemanden haben, der sich ganz und gar für unsere Schuld dahingegeben und die Sünde und den damit einhergehenden Tod durch seine Auferstehung besiegt hat. Kurzum, die Hauptsache ist, dass wir jemanden haben, der unser Priester und unser Opfer in einem ist. Ja, die Hauptsache ist und bleibt Jesus Christus. Ohne ihn hätte unser ganzes Leben eigentlich überhaupt gar keinen Wert, keinen Sinn und keinen Zweck. Ohne Jesus, ohne diese Hauptsache wäre unser Wohlergehen eine unbedeutende Momentaufnahme. Unsere Gesundheit eine Fata Morgana und unser Glück eine Vortäuschung falscher Tatsachen. Ohne Jesus wäre unser Leben alles andere als nachhaltig, sondern nichts weiter als ein Dampf, der aufsteigt und vergeht. So jedenfalls steht es ja auch im Jakobusbrief geschrieben, in Kapitel 4, Vers 14. Und doch wisst ihr nicht, was morgen sein wird. Denn was ist euer Leben? Es ist doch nur ein Dunst, der eine kleine Zeit sichtbar ist, danach aber verschwindet er. Merken wir, dass unser Leben ja ohne Jesus, ohne diese Verbindung zu Gott letztendlich gar kein Leben ist? Ja, was nutzt es denn, wenn sie die ganze Welt gewinnen würden und auch nur so vor Kraft so strotzten, aber Schaden nehmen an Geist und Seele? So ähnlich hat es der Herr Jesus gesagt, nachzulesen in Matthäus Kapitel 16, Vers 26. Ja, und auf diese Erkenntnis, dass der Jesus die Hauptsache ist, stoßen wir auch nicht erst im Neuen Testament, sondern bereits im Alten Testament ist der Herr Jesus die Hauptsache, auf die alles zielgerichtet zusteuert. So heißt es zum Beispiel im Kolosserbrief, ist zwar Neues Testament, ne, nimmt aber Bezug auf das Alte, wir werden es gleich sehen. So heißt es im Kolosserbrief in Kapitel 1, lesen wir das mal. Kolosser Kapitel 1, die Verse 15 bis 17. Kolosserbrief Kapitel 1, die Verse 15 bis 17. Dieser, und das bezieht sich auf den Herrn Jesus, dieser ist das Ebenbild des unsichtbaren Gottes, der Erstgeborene, der über aller Schöpfung ist. Denn in ihm, also in Christus, ist alles erschaffen worden, was im Himmel und was auf Erden ist, das Sichtbare und das Unsichtbare, seines Throne oder Herrschaften oder Fürstentümer oder Gewalten, alles ist durch ihn und für ihn geschaffen. Und er ist vor allem und alles hat seinen Bestand in ihm. Er ist vor allem und alles hat seinen Bestand in ihm. Ja, was bitte? Was bitte soll es denn da noch Größeres geben? Christus Jesus ist der Schöpfer. Alles ist durch ihn und für ihn geschaffen. Und dann heißt es in Vers 19 noch wie folgt, dann weiter, Kolosser Kapitel 1, Vers 19. Denn es gefiel Gott in ihm, also in Christus, alle Fülle wohnen zu lassen. In ihm, in Jesus Christus, wohnt die ganze Fülle Gottes. Und das wiederum bedeutet, dass auch nur in Jesus Gott zu erkennen ist. Ja, in der Natur beispielsweise können wir zwar Gottes Schöpfung erkennen, ja, seiner Hände Werk, so wie es in den Psalmen auch lautet. Er selbst aber, der Schöpfer, ist nur in Jesus erfahrbar und nahbar. Durch die Schöpfung haben wir eine Ahnung von Gott. In Jesus jedoch wird aus dieser Ahnung eine reale Gewissheit. In Jesus, und zwar nur in Jesus, haben wir direkten Zugang zum allmächtigen Schöpfergott. Also nicht in und durch irgendwelche Steine, Sterne, Bäume, Gurus, auch nicht im eigenen Ich, sondern ausschließlich in Jesus können wir uns Gott nahen. Denn in ihm wohnt die ganze Fülle Gottes leibhaftig. Jesus ist das Haupt aller Mächte, beginnend mit der Schöpfung, bis hin zur neuen Erde und neuen Himmel. An Jesus vorbei kein Weg zum Heil. So lautet es auch in diesem Gedicht, das ich Ihnen nun vortragen möchte. Entspannen Sie sich, ne? Legen Sie den Kopf zur Seite auf die Schulter des Nebenmanns. Ist nur ein Dreizeiler, nicht allzu lange, aber ein Gedicht. Du kommst nicht im Leben an Jesus vorbei, ob jetzt oder später, wann es auch sei, ob vor der Entrückung, ob einst im Gericht, wie du dich auch wendest, vorbei kommst du nicht. Du kommst nicht im Leben an Jesus vorbei, auch wenn du gestorben, das ist einerlei. Du stehst wieder auf, weil die Schrift es so spricht. Du kommst nicht umhin. Vorbei kommst du nicht. Du kommst nicht im Leben an Jesus vorbei. Komm heute zu ihm, denn er macht dich frei. Verpasst du den Anschluss, dann kennt er dich nicht. Drum komme noch heute. Vorbei kommst du nicht. Ja, und diese Tatsache, dass an Jesus kein Weg vorbeiführt, das verdeutlicht jetzt nicht nur die Wichtigkeit des Herrn Jesus, sondern eben die Wahrheit, dass er die Hauptsache im Leben eines Menschen ist. Ja, er ist der Weg und er ist das Ziel. Und demzufolge sind auch nicht Paulus, Maria und die Apostel die Hauptsache, auch nicht irgendwelche Heilige und noch nicht einmal die Gemeinde, sondern Jesus Christus. Paulus war zweifelsohne der größte Missionar, aber Inhalt seines Wirkens war einzig und allein der auferstandene Herr Jesus Christus. Ihm gebührt die Ehre. Und so bezeugt es Paulus ja auch selbst. mit seinen Worten aus dem 2. Korintherbrief, Kapitel 4, Vers 5. 2. Korinther, Kapitel 4, Vers 5. Denn wir predigen nicht uns selbst, sondern Christus Jesus als Herrn. Das heißt, Paulus ging es nicht um sich, Paulus ging es auch nicht um Religion, sondern um Jesus Christus. Die Gemeinde wiederum ist einzigartig und unvergleichlich, gar keine Frage. Aber das Fundament, das Zentrum, der Eckstein und das Ziel der Gemeinde, auf das alles aufgebaut ist und um das sich alles dreht, ist und bleibt Jesus Christus. Die Gemeinde ist schließlich kein Verein, sondern ein lebendiger Organismus, dessen Haupt der Herr Jesus ist. Er ist der Leib, dessen Glieder wir sind. Er ist das Fundament, sowie der Anfänger und Vollender unseres Glaubens. Es dreht sich alles, aber auch wirklich alles um Jesus Christus. Ja, wenn es diesen vollkommenen Hohepriester und dieses vollkommene Opfer nicht geben würde, dann hätte der Mensch überhaupt keine Möglichkeit, sich Gott zu nahen, geschweige denn, ihm einst als gerecht gesprochen gegenüberzustehen. Betrachten wir nun, das war mehr so eine Einleitung, betrachten wir nun einen Abschnitt aus dem Kolosserbrief, wo ebenfalls klar und deutlich zum Vorschein kommt, dass Jesus die Hauptsache ist und dass das natürlich auch Konsequenzen für unser Leben beinhaltet. Ja, mit anderen Worten, mit dem Wissen allein, dass Jesus die Hauptsache ist, sollte es nicht getan sein, sondern es soll und es muss sich auch in unserem Leben auswirken. Wir hatten in der Einleitung ja einige Verse aus dem Kolosserbrief Kapitel 2 gehört. Und ausgehend von diesem Text, ja, werde ich 3 Punkte behandeln. Punkt 1, mit Jesus gehen oder in Jesus wandeln. Punkt 2, Warnung vor Irrlehren. Und Punkt 3, Hauptsache Jesus. Der erste Punkt, mit Jesus gehen. Und da lesen wir die Verse 6 und 7. Also Kolosserbrief, Kapitel 2, die Verse 6 und 7. Wie ihr nun Christus Jesus den Herrn angenommen habt, so wandelt auch in ihm. Gewurzelt und auferbaut in ihm und gefestigt im Glauben, so wie ihr gelehrt worden seid und seid darin überfließend mit Danksagung. Also in dem Moment, wo wir den Herrn Jesus als unseren Herrn und Heiland angenommen haben, stehen wir nicht mehr unter der Macht Satans, sondern unter der Herrschaft Gottes. Das heißt, wir sind nicht mehr Sklaven der Finsternis, sondern Kinder des Lichts. Aber das darf jetzt nicht dazu führen, dass wir uns mit der Erlösung in dem Sinne jetzt womöglich begnügen und selbst genügsam die Beine hochlegen, sondern die Tatsache der Gnade soll sich in unserem Leben auch erweisen, indem wir in aller Dankbarkeit in unserem Herrn wandeln und ihm von Herzen nachfolgen. Das heißt, es darf nicht mehr mein eigenes Ich im Zentrum stehen, sondern das Ich Gottes. Und wenn ich immer noch, ja, lieber zum sonntäglichen Frühschoppen gehe, ja, statt in den Gottesdienst, und wenn ich mich im Kreise Ungläubiger wohler fühle als unter Glaubensgeschwistern, naja, dann sollte ich mir schon mal die Frage stellen, ob das mit meiner Stellung in Christus noch übereinstimmt. Habe ich mich für Jesus entschieden oder nicht? Bin ich nun geistlich gesinnt oder nicht? Bin ich ein Kind Gottes oder nicht? Ja, ist mein altes Leben tatsächlich mitgekreuzigt und alles neu geworden oder nicht? Ja, habe ich mit meinem eigenen Selbst gebrochen oder beherrscht mich nach wie vor mein verdorbenes Fleisch? Ja, was ist denn überhaupt mit meiner Neugeburt neu geworden? Sieht man überhaupt einen Unterschied oder bin ich ganz der Alte geblieben? Das Wort Gottes jedenfalls sagt mir nicht, bleib wie du bist, sondern lass dich verändern. Lass dich verändern in sein Bild. Entweder oder. Entweder ich bin verheiratet oder ich bin es nicht. Entweder ich bin Alkoholiker oder ich bin es nicht. Entweder ich bin Vegetarier oder ich bin es nicht. Ja, ich lebe doch innerhalb der Ehe nicht genauso wie zuvor. Ich lebe als Abstinenter doch nicht genauso wie als Alkoholiker. Das sieht man doch und das riecht man auch. Und es ist äußerst unglaubwürdig, wenn ich als bekennender Vegetarier meinen Kindern ständig das Fleisch wegesse. Und so auch hier. Wenn ich wirklich ein Kind Gottes bin, ja, dann bin ich auch im Besitz des Heiligen Geistes. Und wenn ich im Besitz des Heiligen Geistes bin, ja, dann hat das auch sichtbare Auswirkungen. Ja, nicht dahingehend, dass ich jetzt plötzlich einen Heiligenschein trage und allen Versuchungen ganz souverän widerstehe. Nein, beileibe nicht. Aber der Geist Gottes, er arbeitet in mir. Der Geist Gottes macht mich darauf aufmerksam, wenn mein Leben mit meiner Stellung in Christus nicht mehr übereinstimmt. Ja, das Wort Gottes sagt mir ja zum Beispiel in aller Deutlichkeit, dass ich nicht lügen soll. Und der Geist Gottes schärft dahingehend auch mein Gewissen, dass ich sehr wohl weiß, dass ich ihn betrübe, wenn ich denn lüge. Aber je mehr ich lüge, ja, je mehr das schon fast zur Routine wird in meinem Leben, ja, umso abgestumpfter wird mein Gewissen, da ich mich ja mehr und mehr dem Geist und dem Wort Gottes entziehe. Und von daher werden wir im Wort Gottes auch immer wieder ermutigt. Ermutigt, wie auch ermahnt, ja fest im Glauben zu verharren, dem Geist nicht zu widerstreben und auch in ständiger Verbindung mit Jesus zu bleiben, damit unsere Beziehung zu ihm nicht erkaltet und Schaden nimmt. Das ist wie in der Ehe, ne? Wenn mir wirklich daran liegt, dass ich in aller Harmonie und Liebe zusammenlebe, dann kann ich nicht so leben wie vor der Ehe. Und dann darf ich auch nicht mit anderen Frauen mehr Zeit verbringen als mit meiner eigenen. Denn ansonsten nimmt die Ehe Schaden. Ich bin dann zwar immer noch verheiratet, ne? Aber die Qualität der Ehe ist nicht mehr dieselbe. Das Fundament bröckelt und die Liebe erkaltet. Und so dürfen wir uns auch in geistlicher Hinsicht von nichts und niemanden von der Beziehung zu unserem Herrn abbringen lassen, auch wenn Versuchungen locken und unser Fleisch Oberwasser zu gewinnen droht. Ja, die Gnade ist uns geschenkt, liebe Geschwister. Ja und Amen. Die Erlösung ist uns geschenkt, dargebracht in Jesus Christus. Und auch das neue Leben ist uns geschenkt, aus Glauben und ohne jedes Menschenwerk. Aber ein heiliges, Gott wohlgefälliges Leben zu führen, ein Leben, das ihn verherrlicht, das ihn groß macht und das die Liebe zu ihm unterstreicht und würdigt, das muss gewollt werden. Corrie ten Boom sagte einst, je mehr du den Willen Gottes tust, desto besser wirst du den Willen Gottes erkennen. Und dahingehend sollten wir uns ja wenigstens bemühen, Christusgemäß zu leben, der Sünde zu fliehen und unserer Stellung in Christus Jesus gerecht zu werden. Und wenn ich weiß, dass ich mit gewissen Dingen Probleme habe, ja, dann sollte ich mich diesen nicht auch noch aussetzen. Wenn ich weiß, dass mir gewisse Bilder Probleme bereiten und meiner Fantasie nicht gut tun, ja, dann sollte ich mir solche Bilder auch nicht angucken. Und wenn ich weiß, dass mir der Umgang mit gewissen Leuten schadet, dann sollte ich diesen Umgang auch beenden. Ja, wenn ich weiß, dass ich nicht schwimmen kann, dann springe ich nicht vom Boot ins Wasser. Auch wenn es alle anderen tun und richtig gehend Spaß daran haben. Und das sind nur ein paar Beispiele von vielen anderen Dingen, wo ich ja sehr wohl auch selber Einfluss darauf habe und gleichwohl der Sünde fliehen kann, wenn ich es denn will. Wie war es denn beispielsweise mit Josef in Ägypten? als ihm die Frau von Potiphar schöne Augen machte. Nun, ich habe jetzt keine Bilderbibel, aber ich bin davon überzeugt, dass es sich um eine bildhübsche Frau handelte, wo so manch ein Mannsbild schwach geworden wäre. Aber Josef flieht der Sünde. Josef flieht der Sünde mit den Worten aus 1. Mose, Kapitel 39, Vers 9. Wie sollte ich eine so große Missetat begehen und gegen Gott sündigen? Josef wollte nicht sündigen. Und Gott schenkte ihm die Kraft, der Sünde zu widerstehen. Ja, und wodurch bekam er diese Kraft? Gut, Gott hat natürlich mit Josef Geschichte geschrieben. Das können wir nicht eins zu eins auf uns übertragen. Ja, Gott war mit Josef. Und dennoch bin ich davon überzeugt, dass die Hauptsache im Leben Josefs Gott war. Und das wurde ihm zum Segen. Das gab ihm die Kraft. Und hier kommen jetzt auch die Gemeinde. Die Gemeinde und mein persönliches Umfeld ins Spiel, in welcher wir uns fragen sollten, ja, mit wem verbringe ich eigentlich meine Freizeit? Mit wem hänge ich ab? Ne? Treffe ich mich lieber mit Ungläubigen statt mit Gläubigen? Gehe ich lieber in die Sport- und in die Spielhalle statt in die Zionshalle? Und dabei ist es enorm wichtig, dass wir uns gegenseitig ermutigen. Dass wir uns gegenseitig stärken, dass wir uns gegenseitig korrigieren, was aber nur möglich ist, wenn wir auch Gemeinschaft miteinander haben und diese pflegen. Indem wir eben unsere Versammlungen nicht versäumen, unseren Herrn auch gemeinsam loben und preisen, uns austauschen, Sorgen und Nöte teilen und uns gegenseitig helfen. Gerade das macht doch eine gute Gemeinde aus. Eine christliche Gemeinde, recht verstanden, ist wie eine große Familie, in der alle füreinander da sind. Und das nicht nur am Sonntag zwischen 10 und 12. Ja, es ist hilfreich und nötig, wenn uns jemand mal in aller Liebe ermahnt. Wenn er sieht, dass wir eben nicht mehr in aller Konsequenz dem Herrn nachfolgen und lau und träge geworden sind. Ein Ungläubiger wird dir kaum sagen, dass du nicht so viel fluchen und weniger gotteslästerliche Filme gucken sollst. Im Kreise Gläubiger hingegen wird dir das sicherlich mal jemand in aller Liebe zu verstehen geben. Ja, über die ersten Gemeinden, da heißt es, dass diese ständig zusammenkamen zur Liebe, zur Lehre, zum Brotbrechen, zur Gemeinschaft und zum Gebet. Und das hat überhaupt nichts an Wichtigkeit und Notwendigkeit eingebüßt. Gerade die biblische Lehre und unsere gemeinsamen Gebete sind eine enorme Kraftquelle für einen jeden von uns. Unser ganzes Leben, im Prinzip jede noch so kleine Entscheidung, sollten wir mehr denn je auf Gott ausrichten, der uns ja das neue Leben in Christus geschenkt hat. Wie heißt es im Psalm, Kapitel 37, Vers 5, befiehl dem Herrn deine Wege und vertraue auf ihn, denn er wird es wohl machen. Und das nicht nur in Zeiten der Not, wenn du vielleicht keinen anderen Ausweg mehr siehst. Nein, auch wenn es dir gut geht. Befiehl dem Herrn deine Wege und vertraue auf ihn, denn er wird es wohl machen. Und demzufolge weiß Gott auch am besten, was gut für uns ist. Und folglich ist es auch klug und weise, wenn wir uns auf Schritt und Tritt von seinem Willen leiten lassen. Ja, hören und vertrauen wir ohne jedes Wenn und Aber auf Jesus, dann lässt er uns auch nicht im Stich, selbst wenn er uns auf Wege führt, die wir nicht verstehen und niemals hätten gehen wollen. Gehen wir einen Schritt weiter. Paulus ermutigt die Gemeinden immerfort, das Gelernte auch zu bewahren und im Glauben fest und unerschütterlich zu verharren. Und dahingehend sind eben die biblische Lehre, die klare und unverfälschte Unterweisung und das beharrliche Gebet unabdingbar, um im Glauben vorwärts zu kommen, beziehungsweise um nicht träge zu werden oder gar einzuschlafen. Und so ist es Paulus immer wieder ein großes Anliegen, auch auf das Erlösungswerk von Golgatha hinzuweisen, um uns einfach immer wieder vor Augen zu führen, was der Herr Jesus überhaupt für uns getan hat. Und dass er ja auch versprochen hat, wiederzukommen, um das zu beenden, was er mit uns begonnen hat. Und dann macht Paulus auf die Gefahr aufmerksam, ja, dass wenn man eben nicht auf das Wort achtet und eben nicht fest an der Wurzel verharrt, leicht auf irre Lehrer und deren falschen Lehren hereinfallen kann. Und das ist der zweite Punkt, die Warnung vor Irrlehren. Und da lesen wir aus unserem Text Kolosser Kapitel 2, Vers 8. Kolosser Kapitel 2, Vers 8. Habt Acht. Vers 8, habt Acht. Habt Acht, dass euch niemand beraubt durch die Philosophie und Lehren Betrug, gemäß der Überlieferung der Menschen, gemäß den Grundsätzen der Welt und nicht Christus gemäß. Und ein paar Verse zuvor, nämlich in den Versen 3 und 4, da schreibt Paulus, in Jesus Christus sind alle Schätze der göttlichen Weisheit verborgen. Ich sage das, damit euch keiner mit seiner Überredungskunst hinters Licht führt. Ja, anhand der Heiligen Schrift gilt es zu prüfen, was Menschen sagen. Auch das, was der Verkündiger hier vorne sagt, ja, das gilt es zu prüfen. Also jetzt nicht während der Botschaft reinrufen, ne? Das jetzt nicht, muss alles seine Ordnung haben, aber es gilt zu prüfen. Was sagt er? Stimmt das überein mit dem Wort Gottes? Und leider war es so, dass schon zu Beginn des Gemeindezeitalters Irrlehren in die Gemeinden eindrangen, die diese zu zerstören drohten. Irrlehren der unterschiedlichsten Art, regelrechte Angriffe auf die Hauptsache, nämlich auf die Person des Herrn Jesus, drangen in die Gemeinden ein. So leugneten einige die Gottheit des Herrn Jesus und andere seine Menschheit. Einige stellten sich über das Wort Gottes und rühmten sich ihrer Erkenntnis, wobei sie auch noch behaupteten, Informationen zu besitzen, die Apostel nicht hatten. Dies war und das ist bis heute ein listiger Versuch Satans, die Gläubigen zu verwirren und zu entzweien. Ja, und leider müssen wir feststellen, dass Satan mit dieser Strategie sehr erfolgreich ist, um auch die Gemeinden von der Hauptsache mehr und mehr abzubringen und abzulenken. Ja, wie viele Irrlehren und Prioritätenverschiebungen gibt es in den Gemeinden? Und ich spreche da jetzt nicht von Sekten, sondern von unseren Kirchen und ehemals guten evangelikalen Gemeinschaften. Versammlungen, die einmal voller Liebe, Glaube und Freude waren, in denen Christus im Zentrum stand, die dann aber Irrlehrer und deren Lehren Raum gegeben haben, die sich wie ein Krebsgeschwür ausbreiteten. Und das war nur möglich, weil man mehr auf Menschen gehört hat als auf das Wort Gottes. Man war nicht mehr in der Bibel zu Hause, womöglich auch gar nicht fähig zu korrigieren, weil man sich in dem Wort Gottes gar nicht auskannte. Es fehlte eine fundierte Lehre und wohl auch an ernstlichen Gebeten. Und hier ist ein jeder von uns gefordert und auch für sich selbst verantwortlich. Aber die Ältesten natürlich in besonderer Weise, die darüber wachen sollen, dass in allem Christus die Hauptsache bleibt und das Wort Gottes unverfälscht verkündet und gelehrt wird. Ja, wir müssen uns bei allem die Frage stellen, steht Christus im Mittelpunkt? Geht es darum, ihn zu verherrlichen? Ja, steht das Kreuz im Zentrum all unserer Aktivitäten? Und wenn das der Fall ist, ja, dann gibt es für mich auch gar keinen Anlass, über die Art und Weise und Form und Länge des Gottesdienstes zu streiten, wenn nur Jesus das Zentrum ist. Kommen wir zum dritten und letzten Punkt, Hauptsache Jesus. Und da lesen wir aus unserem Text Kolosserbrief Kapitel 2, die Verse 9 und 10. Denn in ihm, also in Christus, wohnt die ganze Fülle der Gottheit leibhaftig. Und ihr seid zur Fülle gebracht in ihm, der das Haupt jeder Herrschaft und Gewalt ist. Ja, ich hatte es bereits gesagt, dass Gott nur in Jesus zu finden ist. Und im ersten Johannesbrief, da wird das bekräftigt mit den Worten aus Kapitel 2, Vers 23. 1. Johannes, Kapitel 2, Vers 23. Wer den Sohn leugnet, der hat auch den Vater nicht. Wer den Sohn bekennt, der hat auch den Vater. Und hier ist gar kein Raum gegeben für eine Diskussion. Kein Raum für einen Kompromiss. Die Bibel spricht Klartext. Nur in Jesus können wir den einzig wahren Schöpfer Gott erkennen. Nur in Jesus können wir uns Gott nahen. Und nur in Christus Jesus werden wir die Herrlichkeit erleben. So wie es auch in der Apostelgeschichte geschrieben steht, in Kapitel 4, Vers 12. Apostelgeschichte, Kapitel 4, Vers 12. Jesus Christus und, ja was und? Und der und der und der und der und der, Jesus einer von vielen? Nee, das Wort Gottes sagt mir was anderes. Apostelgeschichte, Kapitel 4, Vers 12. Jesus Christus und sonst keiner kann die Rettung bringen. Auf der ganzen Welt, nicht nur im christlichen Abendland, nicht nur in Israel, nee, auf der ganzen Welt hat Gott keinen anderen Namen bekannt gemacht, durch den wir gerettet werden könnten. Und da ist es doch umso trauriger, dass viele Menschen, die durchaus sehr wohl noch irgendwo auf der Suche nach Gott und dem Sinn des Lebens sind, die Bibel, das wahrhaftige Wort Gottes, unberücksichtigt lassen und stattdessen jeden Schund lesen und glauben. Man beschäftigt sich mit Esoterik, man glaubt an den Gott in der Natur oder versucht, diesen im eigenen Ich zu finden. Und dabei liegt zu Hause noch irgendwo eine verstaubte Bibel herum, die entweder der Oma mal gehört hat, ja, oder die man zur Konfirmation geschenkt bekommen hatte. Alles wird geglaubt. Angefangen von Lebewesen auf dem Mars, über einen ominösen Urknall, den niemand gehört hat, bis hin zu einer Reinkarnation, Seelenwanderung oder was auch immer. Aber der Bibel ist man so etwas von kritisch gegenüber. Ja, und dabei ist der Mensch irgendwo schon noch religiös und auch interessiert an übernatürliche und göttliche Wesen. Aber das dekadent gewordene Christentum, zumindest mal hier bei uns im Westen, hat diesen suchenden Menschen ja gar nichts mehr zu bieten. Keine Antwort auf den Sinn des Lebens. Und natürlich hat Satan es sehr gut verstanden, große Irrtümer zu senden, um die Menschen vom Hauptsächlichen abzulenken. Aber leider hat auch die Christenheit selbst ein Großteil dazu beigetragen, dass man gar nicht mehr ernst genommen wird. Also wenn schon im christlichen Abendland das Kreuz mit Füßen getreten, der Name des Herrn Jesus durch den Dreck gezogen und die Bibel belächelt wird und selbst Theologen erklären, die Bibel sei nicht Gottes Wort und das Kreuz ein grausames und überflüssiges Symbol, ja, dann muss man sich nicht wundern, dass die Menschen, angewidert von der Kirche und deren schmierigem Personal, sich vom Evangelium abwendet. Die Menschen wollen von der Kirche nicht hören, wen sie nicht wählen dürfen, sondern wo sie Halt finden, wo sie Antworten finden, wie sie in den Himmel kommen, was es mit Tod, Teufel und Erlösung auf sich hat. Ja, wir müssen wieder zurück, und wenn ich von wir spreche, meine ich die Christenheit im Allgemeinen. Wir müssen wieder zurück zu einer klaren und unmissverständlichen Botschaft, in welcher Christus die Hauptsache ist und das Wort Gottes unverfälscht im Zentrum steht. Es kann und es darf nicht das Ziel sein, jeden nach dem Mund zu reden und niemandem weh zu tun, sondern wir müssen das verkündigen, was Gott in seinem Wort sagt. Ja, wir müssen die Wahrheit predigen und dürfen die Sünde nicht verharmlosen, sondern den Menschen klar machen, wie schwer die Sünde wiegt und dass die Heiligkeit Gottes keine Sünde in seiner Gegenwart dulden kann und dulden wird. Es geht schließlich nicht darum, die Menschen für einen Kegelclub zu gewinnen oder einer Gemeinde zu begeistern, sondern um Menschen vor ihrem Verderben zu retten und für Jesus Christus zu begeistern. Ja, wir müssen ganz klar ohne jedes Wenn und Aber auf den einzigen Erlösungsweg hinweisen, auf Jesus Christus, der die Hauptsache ist, angefangen von der Schöpfung bis hin zur neuen Erde und neuem Himmel. Ohne Christus keine Erlösung. Ohne Jesus keinen Frieden. Auch keinen Frieden mit Gott. Und ohne Jesus Christus keine Freiheit. Und kein wirklich sinnerfülltes Leben. Hauptsache Jesus. Ja, das gilt es zu verkünden. An ihm führt definitiv kein Weg vorbei, wie wir es in diesem Gedicht gehört haben. Wie du dich auch wendest, vorbei. Vorbei kommst du nicht. Und wer das erkannt und für sich persönlich auch in Anspruch genommen hat, ja, der besitzt alles. Der besitzt alles, was er für sein Leben benötigt, und zwar sowohl für das Leben hier auf Erden, als auch für das ewige Leben einst in der Herrlichkeit. Denn das Fantastische ist ja, dass nicht nur alles mit Jesus begonnen hat. Denken wir an das Wort, alles ist durch ihn und für ihn geschaffen, sondern dass mit Jesus auch alles zum Ziel geführt wird. In Christus kommt der himmlische Vater mit seiner Gemeinde und somit auch mit dir zum Ziel. Nicht umsonst lautet der Abschluss der Heiligen Schrift, der letzte Satz der Bibel: Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus sei mit euch allen. Mit Christus kommt Gott zum Punkt seines Heilsratsschlusses und in Jesus haben wir alles, was notwendig ist. Paulus sagte es wie folgt, nachzulesen in 2. Korinther, Kapitel 6, Vers 10. Als solche, die nichts haben und doch alles besitzen. Worauf kommt es also an? Auf Jesus Christus. Wer schenkt dir ewiges Leben? Jesus Christus. Wer gibt dir Kraft, Freude und Zuversicht? Jesus Christus. Wer vertritt dich vor dem himmlischen Vater und wer führt dich ins Ziel? Jesus Christus. In wem sind wir zur Fülle gebracht? In Jesus Christus. Hauptsache Jesus. Dem Herrn sei es von Herzen gedankt. Und so schließe ich mit Johannes Kapitel 1, Vers 12. Allen aber, die ihn aufnahmen, Jesus Christus, denen gab er das Anrecht, Kinder Gottes zu werden, denen, die an seinen Namen glauben. Dank sei Gott dem Herrn. Amen.